Die Zukunft der Konsolen, düster oder LED erleuchtet? Wir sprechen drüber.
Und damit hallo zum Podcast von PC Games oder so. Oh, warum tue ich mir das an, hier die Konkurrenz zu dissen, die ich überhaupt nicht kenne? Aber jeder macht einen Podcast. Ich glaube, PC Games macht einen Podcast.
Es würde mich überraschen, wenn sie keinen Podcast machen, eben, ja.
Es überrascht mich, dass sie uns nicht gefragt haben, warum wir ihn machen. Wir sind günstig. Wir machen das nämlich
extrem
für gar
günstig,
nichts.
Möchte ich sagen. Wir sind extrem günstig, bitte.
0,000 € die Stunde.
Feuert uns an.
Wenn ihr euch fragt, was war denn das für eine Eröffnung, daraus kann ich mir noch gar nicht so richtig rauslesen, worüber die beiden heute reden. Bei Mehrspieler, dem Games-Podcast Deutschlands, dann liegt es daran, dass niemand so richtig weiß, worüber man gerade noch reden soll, wenn man sich die Frage stellt, wo geht es hin mit Videospielkonsolen? Wir haben letztes Mal drüber geredet, über das Ganze, wie sieht's aus, werden Konsolen tragbarer? Und wir haben uns am Ende gefragt, ja, wo geht's denn eigentlich hin? Virtual Reality, was ist der nächste Schritt, was kann man alles noch machen? Und ja, wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich gar nicht so weit gehen wird. Um es vorne wegzunehmen, wir können nachher vielleicht noch 2-3 Minuten drüber reden. Das Ganze mit Virtual Reality, ich denke, das ist weiterhin groß. Das hat nichts in dem Sinne damit zu tun, was wir Konsolenspiele nennen. Es gibt diesen Zweig des Virtual Reality Gamings, des Augmented Gamings, aber es wird auch immer, oder was heißt immer, die nächsten 10 Jahre oder so wird es auch weiterhin das klassische Gaming mit. Ich habe einen Bildschirm vor mir, ich habe einen Controller oder benutze den Bildschirm als Input, wie bei einem Smartphone, und spiele meine Spiele von einem Tactical Role-Playing Game bis hin zu einem First-Person-Shooter. Das wird es weiterhin geben. Die Frage ist, wen von den 3 großen Namen werden wir auch weiterhin sehen? Also Nintendo, Microsoft, Sony, wenn es um Konsolenmarkt gehen und in welcher Form? Darüber haben wir uns heute Gedanken gemacht.
Und wenn du schon Virtual Reality ansprichst, da würde ich direkt nämlich anfangen mit Nintendo, denn ich glaube, die nächste Konsole von Nintendo wird auf jeden Fall auch wieder so ein tragbares Ding sein wie die Switch, zumindest hauptsächlich tragbar. Und ich glaube, sie wird von vornherein ein VR-Goodie-Dingsbums haben. Nintendo hat das ja schon versucht, so ein bisschen mit dem Nintendo Labo, ja, da gibt es glaube ich auch so ein Pappgestell, was man sich dann basteln kann, und die Switch auf VR schalten, dafür ist sie natürlich nicht so wirklich ausgerichtet, auch nicht von der Leistung her, und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das Goodie sein wird, was das zusätzlich noch wann die nächste Konsole rauskommt, ja, bei der nächsten Konsolengeneration von Nintendo, was das dann der Seller sein wird.
Wir haben es im Vorgespräch und in einer Eröffnung, die Johannes nicht nutzen möchte, auch angesprochen, dass wir im Grunde davon ausgehen, dass es eine Switch 2 geben wird, sprich Wii und Wii U, was übrigens dann mit dem ganzen VR, was ich übrigens lustig fand, du hast es ein bisschen unsauber ausgesprochen, zumindest kam es auf meinen Kopfhörern so an, es klang wie VR, was ja passen würde mit der Nintendo Wii.
Ja, Absicht. Verzeihung, ich bin nicht immer total sicher in meinem Englisch.
Und VR. Also ich bin für den Namen Nintendo Switch Up, für die zweite Switch. Das wäre irgendwie ein lustiger Name. Passt auch zu Nintendo mit One Up. Also wir kennen alle One Up von Super Mario. Aber sei es drum, ohne das jetzt zu lang rauszubügeln. Ich denke wirklich, Nintendo ist an einem Punkt, dass sie sagen können, warum sollen wir etwas reparieren, was nicht kaputt ist? Wie man im Englischen zum Beispiel gerne sagt. Denn die Switch hat absolut funktioniert. Sie war, um Tim Rogers zu zitieren, die Konsole der letzten Dekade. Es war die Konsole, die sprich am besten funktioniert hat, weil sie tragbar ist. Und während ja lustigerweise Sony sich gescheitert ist mit der Tragbarkeit, mit der Vita, aber aus anderen Gründen, die wir oft genug erwähnt haben. Und naja, Microsoft könnte man auch sagen, auch mit der Tragbarkeit gescheitert ist, weil das Windows Phone ordentlich auf die Fresse gefallen ist, auch aus Gründen, aber dass man ja durchaus als Handheld-Konsole hätte nutzen können in Verbindung mit, okay, es ist unser Betriebssystem, wir könnten da irgendwie unseren Store mit einbinden, wenn man an den Game Pass denkt und die ganzen Indie-Spiele, die man tatsächlich auch mehr oder minder problemlos auf dem Smartphone spielen kann, über die Genauigkeit der Steuerung können wir jetzt mal streiten. Also das war alles da, aber Nintendo hat da in dem Sinne alles richtig gemacht. Und ich finde, das klingt sehr logisch, dass du sagst, okay, wir bringen da jetzt noch irgendwie die Möglichkeit von Virtual Reality oder eine Fake 3D oder sowas mit rein, wie beim Lobo. Und dann hat man im Grunde schon genug. Und das Schönste ist, dass wir genau wissen, was passieren wird. Nur jedes 10. Spiel wird dafür unterstützt sein. Das heißt, im Endeffekt wird man ganz normal weiter auf einer leistungsfähigeren Switch spielen. Dadurch, dass es den Nintendo Store gibt, wird man auch alle seine Switch-Spiele auf der Switch Up, so nenne ich sie jetzt einfach, spielen können. Und dann werden sie noch das machen, was sie seit der Wii, beziehungsweise seit dem Übergang von Wii und Wii U machen. Sie werden alle Spiele für Switch und für Switch Up, also Switch 2, rausbringen. Das heißt, ihr könnt das Spiel dann halt nur mit 15 Frames in der Stunde spielen, aber es ist irgendwie spielbar. Oder ihr habt es auf der neuen Konsole, wo es dann stabil läuft, zumindest im angedockten Modus. Und damit sind wir dann in meinen Augen auch bei den nächsten 10 Jahren. Also vor 20, das ist ein Modell, das sich in meinen Augen problemlos bis 2030, 2035 trägt. Das ist eine Konsole, die so funktionieren wird, weil egal, wie sich unser Alltag noch weiter verändern wird, er wird sich nicht dahin verändern, dass wir mehr zu Hause vor unserem Fernseher sitzen, sondern höchstens, dass wir noch mobiler sein werden und dass es uns noch leichter fällt, unterwegs zu zocken, egal ob offline oder online.
Genau, also ich stimme dir da im Prinzip zu. Ich würd halt auch sagen, dass diese Abwärtskompatibilität von der Switch 2, Switch Up, nenn's wie du es willst, auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Punkt sein wird. Wir hatten das ja auch schon, wer sich erinnern kann, Zelda Breath of the Wild, der System Seller für die Switch, ist ja auch für die Wii U erschienen. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Also das ist schon irgendwas, was Nintendo am Anfang zumindest immer so gemacht hat auch. War das Skyward Sword, glaube ich, ist ja auch damals für den GameCube und für die Wii erschienen. Oder für die Wii und die Wii U, eins von beidem. Also es war auch so für beide Sachen möglich. Insofern, das werden wir sehen. Und die Idee mit dem VR kam ja halt einfach, ne? Du hast diese einfache Konsole, du hast diese leichte Konsole vor allen Dingen. Die kannst du dir in so ein Headset packen und du hast im Grunde genommen schon jetzt mit den Joy-Cons hast du ja jetzt schon im Grunde genommen so eine freie Steuerung. Das muss dann nur noch im Grunde genommen ordentlich miteinander kommunizieren und dann hast du letztlich ein VR-Headset relativ schnell und günstig. Wie du sagst, ich glaube, dass das Schöne ist, dass Leute, die VR dann haben wollen in so einer Konsole, die können das dann nutzen. Jeder, der das nicht haben will, der auch nicht diese große Investition tätigen möchte, der kann dann einfach ganz normal die Switch andocken oder halt so spielen und Spaß haben. Und der hat halt die Titel nicht, aber der brauchst du dann auch nicht. Also ich denke, das ist eine Idee. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass wir jetzt noch 4 Jahre weiter die Switch beziehungsweise halt die OLED-Switch haben werden. Also dass wir wirklich auf die 10 Jahre bei der Switch gehen. Weiß ich natürlich nicht, kann ich mir aber ganz gut vorstellen. So, 10 Jahre wird es aber die Xbox Series XS, nee, Series One, Xbox One, wie heißt das neue Teil?
Xbox Series X, aber eigentlich genau. Nur Xbox. Das ist, ja. wie sie es genannt haben wollen. Super, dass du dahin gehst. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich geht er jetzt nicht zu Sony, sondern Xbox ist mir jetzt wichtiger. Und ich habe auch die englische Tagline, all the games everywhere. Das ist Microsoft Xbox in der Zukunft. Sie haben den Game Pass. Sprich, ihr habt unglaublich viele Spiele, aus denen ihr auswählen könnt. Klassiker wie Redfall zum und, nee, was tatsächlich ja nicht stimmt, war ein $70-Game, das man sich so auch ruhig kaufen kann, wenn man möchte. Übrigens ein doofes Argument mit diesem, und dieses Spiel kostet 70, jedes Spiel kostet $70, egal wie schlecht oder gut es ist. Aber egal, wir sind heute nicht hier, um die armen Leute von Arkane und Microsoft fertig zu machen.
Arkane ist schon ein schönes Studio, die haben eigentlich wirklich schöne Sachen gemacht. Es tut mir leid, dass Redfall nicht so funktioniert hat anscheinend oder funktioniert.
Es sah von Trailer 1 leider sehr schlecht aus. Es sah super cringy aus. Es sah, als hätte man Leute wie Johannes und mich da hingesetzt und ihnen gesagt, was machen die Kids heute, Johannes und Max, was denkt ihr? Und wir, keine Ahnung, edgy Teens und Vampire.
Ich mag halt, ja, also Vampire ist halt überhaupt nicht mein Setting. Also vor allen Dingen nicht so modernen Vampir-Kram.
Und dann Leute aus Sunset Overdrive gefühlt rausholen, die Vampire töten sollen. Aber egal, also sorry, es war eine Scheißidee, Leute. War eine Scheißidee. Arkane ist für mich so ein Hit-and-Miss-Ding. Die haben immer ein sehr tolles Spiel und dann ein richtig schlechtes Spiel. Und so viel will ich noch dazu sagen, einfach weil es mir im Herzen liegt. Es gibt einen Artikel bei Polygon, der gesagt hat, ja Mensch, die Stärke von Arcane sind doch Stories. Und ich dachte, liebe Person von Polygon, hast du Dishonored gespielt? Die Story ist absoluter Schrott. Arcane macht tolles Gameplay. Arcane macht richtig tolles, cooles, einfallsreiches Gameplay. Aber egal. Was ich sagen wollte, Game Pass. Der erste Schritt war, dass es den Game Pass gibt und dass es für den Game Pass im Grunde keine Konkurrenz gibt, gerade auch dadurch, dass, deswegen habe ich Arcane auch angebracht, denn im Grunde ist es ja, sind das ja Königstransfers, dass man gesagt hat, wir holen uns Bethesda und alle ihre Marken rein und diese Spiele gibt es dann auch nur bei uns, nur im Game Pass und deswegen solltet ihr den Game Pass wählen und nicht PlayStation Plus und wie sie dann alle heißen. Und der nächste Schritt ist für mich, dass Xbox sagt, wisst ihr was, wir verkaufen auch keinen Kasten mehr. Der Game Pass muss überall laufen. Der läuft auf einem PC, der läuft auf einem Laptop, der läuft auf einem Smartphone. Der lässt sich über ein Smart TV streamen per App. Das muss alles möglich sein, das funktioniert. Und der feuchte Traum, dass wir müssen dem Spieler nichts mehr geben, was er sich runterladen darf, sondern always online und ihr habt nichts in der Hand. Das ist nämlich der feuchte Traum der großen Firmen, den sie ja weiter umsetzen und durchsetzen wollen. Und ich denke, das wird das Ziel sein von Microsoft. Und Microsoft wird, sie bauen gerade so viel Mist mit Sachen wie Redfall. Und ich prognostiziere auch, dass Starfield ein, in Anführungszeichen, Reinfall für die im Kontrast zu Entwicklungszeit und Erwartungshaltung sein wird. Aber es ist wie bei Netflix, Queen's Gambit, nichts Besonderes. Aber alle reden drüber und man muss es ja mal anspielen. Und der einzige Weg, es anzuspielen, ist dann irgendwann, solche Spiele anzuspielen, ist dann irgendwann, dass man den Game Pass braucht, weil Microsoft sagt, entweder, wie bei Netflix und Co., entweder du hast unser Abo oder du kannst auf nichts zugreifen. Punkt. Man kann unsere Spiele nicht kaufen, man kann sie nur abonnieren. Ich kann mir vorstellen, dass das der nächste Schritt ist und dass Microsoft am ehesten diesen Schritt gehen wird von zwischen Sony und Microsoft, weil Nintendo können wir da rausnehmen, die werden sowas nicht machen. Erstmal.
Nee, genau. Also ich denke auch, dass Microsoft sich langfristig von den Konsolen verabschieden wird. Ich glaube, es wird noch eine Xbox geben und die wird aber ganz fest, wie du auch sagst, integriert sein mit dem Game Pass und das wird dann einfach, glaube ich, so der Testballon sein, ne? Also was verkauft sich besser? Wir werden sehen, dass sie die Xbox, die neue Xbox rausbringen und gleichzeitig den Game Pass noch viel mehr in den Vordergrund stellen, auch Windows viel mehr damit verknüpfen, ja, dass es viel einfacher ist für PC-SpielerInnen eben den Game Pass zu nutzen. Weiß ich nicht, dass sie vielleicht einen Discount bekommen oder 2 Monate gratis Einstiegsangebot, was weiß ich, irgendwie so ein Blödsinn, ja. Dann wird Microsoft entscheiden, okay, machen wir noch eine neue Konsole oder nicht, aber ich denke auch, dass sich das für Microsoft nicht mehr lohnt, so wirklich. Ich meine, die Xbox war schon immer so ein bisschen so ein, wir müssen auch was tun. Man kann sich, wenn man sich die Entstehungsgeschichte der Xbox anguckt, das war wirklich ein Kampf innerhalb von Microsoft. Will nicht sagen, dass der Kampf jetzt am Ende verloren ist, aber ich glaube, aufgrund auch der Absatzmärkte und so weiter, ne, also die Xbox ist nirgendwo richtig stark, außer, glaube ich, in den USA. Und selbst da hinkt sie ja Sony hinterher. Also weltweit hinkt Microsoft bei den Konsolen Sony hinterher, soweit ich weiß. Deswegen, glaube ich, stehen da Aufwand und Nutzen nicht mehr in einem Verhältnis. Also ich denke auch, dass die Xbox ausläuft. Die Zeit der Xbox ist ist gezählt. Die Frage ist nur noch, wie viele Konsolen.
Ja.
Aber ich denke eine und danach wird Schluss sein.
Und ich denke, der große Unterschied, warum Xbox diesen Kampf verloren hat, um diese etwas übertriebene Aussage mit Absicht zu übernehmen. Nee, also mit Absicht, ist, dass Xbox eine Sache nicht geschafft hat, und zwar, es hat sich nicht als Teil der Gamer-Kultur etablieren können. Niemand, also ja, wir hatten die Xbox Gamer Bros und sowas, aber das war eher ein abfälliger Ausdruck. PlayStation ist tatsächlich etwas, womit sich Gamer identifizieren. Du siehst das PlayStation-Symbol oder du siehst die 4 Symbole, Dreieck, Quadrat, Kreuz und Kreis und du weißt sofort, was das ist, was das bedeutet. Das ist ein Teil der Gamer-Kultur, so wie Marios Schnurrbart. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum Sony, wenn überhaupt, noch am längsten, neben Nintendo natürlich, aber mit am längsten Konsolen rausbringen kann und Konsolen rausbringen wird, weil sie das als Teil einer Gamer-Identität sehen. Ob man das jetzt toll finden muss oder nicht.
du hast bei PlayStation, wo du sagst, ne, du hast bei PlayStation auch noch den Nostalgiefaktor, ne? Also wie viele Kids sich da draußen rumrennen mit einem PS1-Logo, ja? Also die PS1 ist älter als diese Kinder, die das tragen.
Und das meine ich mit,
aber
mit
es hat diese kulturelle Nostalgie,
Identität. Genau. Also ja, genau, die kommt natürlich auch aus der Nostalgie, weil sie älter sind. Aber ich hatte auch immer das Gefühl, dass PlayStation mehr dafür tut. Und der Witz ist ja auch, dass PlayStation teilweise Identitäten für sich beanspruchen kann, die gar nichts mit ihnen zu tun haben. Wenn du mit jemandem in Europa über, oder von mir aus auch in den USA, über Yakuza sprichst oder jetzt Like a Dragon, dann denkt man an PlayStation, obwohl es ein Sega-Spiel ist. Denn du konntest es nur spielen auf der PlayStation. Das war kein Xbox-Spiel. Jetzt inzwischen kann man es auch auf PC spielen. Aber für viele Leute, die diese Serie auch schon ein klein bisschen länger kennen als Yakuza Zero, da war das ganz klar Japan und PlayStation. Und PlayStation, wobei in meinen Augen ihre größte Schwäche tatsächlich ist, dass Sony, dass der amerikanische, die amerikanische Sparte von Sony so stark geworden ist, ist in meinen Augen tatsächlich für den Absatz zwar gut, aber für die Identität eine große Schwäche. Und was ich mir wünsche, ich glaube nicht, dass es passieren wird, was ich mir wünsche für Sony ist tatsächlich, dass es in Zukunft wieder eine klarere Aufteilung geben wird zwischen Sony Japan, sie haben jetzt gerade Sony Japan Studios zugemacht, das meine ich gar nicht, aber dass es ein japanisches Sony PlayStation gibt und ein amerikanisches. Weil das amerikanische wird immer wieder gute Spiele wie ein Uncharted, also kommerziell gute Spiele wie ein Uncharted, ein God of War und sowas rausbringen, Prestige-Spiele.
Du meinst kommerziell erfolgreich.
Genau. Gut. Ja, also das meine ich, genau. Kommerziell erfolgreiche Spiele, über gut kann man dann streiten, auch wenn die Spiele alle gute Bewertungen, bla bla bla, bekommen. Aber ich musste gerade, weil als ich weiß nicht, warum ich dran denken musste, aber ich musste gerade kurz, als Johannes irgendwas gesagt hat, an Neon Genesis Evangelion denken. Ich weiß nicht, warum. Und ich weiß nicht, wer von euch das gesehen hat, aber es ist ziemlich wirr. Aber es ist so wirr, dass jeder, der es gesehen hat, selbst wenn er es nicht mag, einsieht, hier, das ist irgendwas. Ich habe hier gerade irgendwas gesehen, was so ein bisschen Twin Peaks-mäßig, ich kann es nicht vergessen. Es ist, ob es ein Unfall war, wo ich nicht weggucken konnte, oder einfach so merkwürdig, das so eigen, so bizarr, so unique, dass ich es nicht mehr vergesse. Und das ist das, was ich mir von Sony wünschen würde, dass sie tatsächlich diesen Vorteil, diesen kulturellen Vorteil, den sie haben, wieder nutzen. Ein Demon's Souls, Dark Souls hätte es von einem amerikanischen Studio nicht gegeben. Und das ist tatsächlich das, womit Sony kulturell weiterhin am Leben bleiben kann. Indem sie schauen, was macht uns einzigartig? Was macht uns als Japaner in unserer Perspektive einzigartig? Nicht besser, sondern nur, dass sie weiterhin Spiele machen, wo man hier in Amerika, in Europa steht und denkt, ich habe keine Ahnung, was es ist, aber das sieht so verrückt aus. Ich muss es einfach ausprobieren.
Und das wird auch der Grund sein, warum Sony weiterhin im Konsolengeschäft bleiben wird. Ich glaube, wir werden auch von Sony, auch für Sony lohnt sich das nicht so wirklich, die ganzen Entwicklungskosten. Wir haben ja auch gesehen, ne, wie schwer es ist in Krisenzeiten, die, let's face it, noch öfter auftreten werden, leider. Wie schwer es ist für Sony, wirklich Konsolen dann auch zu liefern, was nochmal zeigt, wie viel Kraft und Arbeit und Geld auch dahinter steckt. Aber es wird ein Prestige-Ding sein, damit nicht Nintendo einfach alleine den Markt erobert oder vielleicht sogar Platz ist für einen neuen Mitbewerber, glaube ich aber nicht. Sie werden davon leben, dass sie diese Exklusivtitel haben, wie du ja auch schon sagst, auch diese seltsamen, freakigen japanischen Titel.
Also in unseren Augen freaky.
In unseren Augen natürlich. Freakigen Titel, die eben dieses Alleinstellungsmerkmal haben. Wir werden diese Titel aber auch, zumindest die wirklich großen Titel, wobei ich immer noch auf das Demon's Souls Remake warte für den PC, werden wir eben auch bei Steam sehen, werden wir auch auf dem PC sehen, einfach weil Sony gemerkt hat, so, wir können damit Geld machen. Es wäre Blödsinn, damit kein Geld zu machen.
Deswegen sagen wir Prestige. Also es ist, wo Nintendo, glaube ich, ganz bewusst so ein bisschen auch paranoid sagt, nee, solange es nur auf unseren Konsolen ist, kann uns das niemand wegnehmen. Und ich glaube, davor hatte auch Sony lange Angst, und deswegen sage ich, Sony USA ist gut für den Absatz, weil die garantiert irgendwann gesagt haben, Leute, schaut mal her, das ist das Geld, was wir machen können, wenn wir Horizon und Co. ein Jahr oder zwei Jahre später rausbringen. Wir machen Geld und trotzdem verlieren wir keine Verkäufe, weil die Leute, die es wirklich zocken wollen vorher, jeder, der einen Gamer-PC hat, hat auch eine Konsole. Viele, die eine Konsole haben, haben auch einen Gamer-PC. Also da ist so große Deckungsgleichheit, man nimmt sich damit nichts weg. Wir erinnern uns an Rise of the Tomb Raider, wo dann zum Beispiel es genau ja nicht funktioniert hat, weil der Abstand so kurz war, dass viele Leute gesagt haben, nö, warum soll ich mir jetzt eine Xbox extra für das Spiel kaufen? Ich warte einfach ein Jahr und dann kommt es für die PlayStation und noch ein Jahr später kommt es für, oder ich spiele es gleich auf dem PC. Das funktioniert halt nur eben nochmals mit Prestige-Marken, wo die Leute sagen, das muss ich jetzt spielen, dieses Fear of Missing Out. Ja, ich denke wirklich, also wir haben jetzt, vielleicht war das jetzt nicht, wir haben letztes Mal auch darüber gesprochen, wo geht's mit Technologie nächstes Mal hin, aber wir hatten jetzt auch noch ein bisschen Zeit zum Reflektieren und ich denke, ich spreche da jetzt auch für Johannes, es so innovativ sich gerne die ganzen CEOs gern geben. Es geht derzeit überhaupt nicht darum, innovativ zu sein, sondern es geht darum, sich am Leben zu halten. Und sich am Leben halten tut man, indem man entweder relevant bleibt oder die Konkurrenz erdrückt. Also Microsoft, wir fassen nochmal zusammen, Microsoft wird versuchen, die Konkurrenz zu erdrücken, einfach mit, wie ein Supermarkt. Die gehen gerade dran mit, wir sind das neue Aldi, wir bieten das günstigste an, ist egal, dass das Obst bei uns nicht so toll aussieht wie bei Sony und Nintendo, aber wir bieten so günstig an, dass die Leute einfach zu uns kommen müssen. Das ist die Hoffnung, denke ich.
Ja, das ist sowieso, ne? Also Microsoft hat diese Stellung, Microsoft hat Geld bis zum Abwinken, ja, die brauchen sich keine Gedanken mehr machen, die werden nie pleite gehen. So, warum? Weil sie ihr Monopol durchgesetzt haben. Seit 30 Jahren hat Microsoft das de facto Monopol in Office-Anwendungen und zwingen auch teilweise die Leute eben, das zu nutzen.
Hallo an alle Leute, die mit Teams arbeiten.
Ja, komm, hör mir auf.
It's even better than Skype.
Deswegen, ja, also brauchen die sich da geldmäßig keine Gedanken zu machen. Und mein Argument ist, das ist ja der Modus operandi von Microsoft. Also natürlich werden die Leute so mit Geld zuscheißen und unter Wert verkaufen, dass am Ende einfach jeder den Game Pass haben muss. Also wie gesagt, ne, gib einfach den Leuten ein halbes Jahr Game Pass am Anfang, wenn sie Windows installieren, willst du
für lau.
Hier, ne, für lau.
Oder für einen Dollar den Monat oder einen Euro.
Ja, ja. Und dann werden die Leute vergessen wie ihr Netflix-Abo.
Ich denke auch, also wir werden da sehr viel Aggressivität sehen, was das angeht. Und da wird natürlich spannend, inwiefern Sony eine Lösung darauf findet, weil Sony nicht so eigenständig ist wie Nintendo. Sony hat viele Spiele, die man auch auf der Xbox bzw. im Game Pass spielen kann oder auf dem PC spielen kann. Und deswegen ja mein Wunsch wäre, dass sie ein bisschen verrückter wieder werden und einfach mehr Spiele in der Breite, also sowas wie Leute von euch, die Thor High Heels kennen, der mag die Disaster Report-Reihe sehr. Wo es darum geht, okay, japanische Stadt, es gab ein großes Unglück, Erdbeben oder so und ihr habt einfach so, ihr müsst halt von A nach B kommen und überleben und trefft andere Überlebende. Und Spiel auch, das es so im Westen nie geben würde, komischerweise. Aber wo ich auf jeden Fall die Faszination sehe, sowas mal zu spielen. Und es sind nicht die System-Seller, aber um System-Seller geht's auch nicht. Das zeigt das Game Pass-Zeitalter. Es geht darum, genug Angebot zu haben, dass die Leute sagen, wir müssen zu euch kommen. Ne, seht euch, ist jetzt wieder ein bisschen nerdy, aber am Anfang dachte Crunchyroll, ey, wir machen unser Geld automatisch, weil wir sind die Einzigen, die sich für Anime interessieren und bieten die an. Pustekuchen. Plötzlich hat sich jeder da so ein bisschen eingekauft und man fragt sich, okay, welches Abo soll ich jetzt kaufen? Wenn ich Bleach gucken will, brauche ich Disney. Wenn ich Neon Genesis Evangelion gucken will, brauche ich Netflix. Wenn ich die neue Staffel von das und das sehen will, brauche ich Crunchyroll. Und man blickt einfach nicht mehr durch. Und deswegen auch, also Microsoft wird versuchen einfach zu sagen, es gibt alles. Es gibt alles, halt die Schnauze. Ja, God of War kriegt ihr nicht, aber können wir halt nichts dagegen machen. Aber wir hacken euch einfach so zu mit Spielen, dass es irgendwann vergesst ihr, dass es noch andere Spiele gibt, weil ihr gar keine Zeit mehr habt, was anderes zu spielen. Weil wir euch ja dauernd sagen, hier ist noch ein Spiel, das du spielen kannst. Hier ist noch ein Spiel, das du spielen kannst. Und du musst nichts, in Anführungszeichen, dafür zahlen.
Ich glaube, ein wichtiger Punkt wird auch in der Zukunft sein, Convenience einfach, ja, also Gefälligkeit. Wie einfach komme ich an meine Spiele? Das spielt natürlich, ich versuche es kurz zu halten, das spielt natürlich so ein bisschen den Unternehmen in die Hände, weil, das hatte ich noch vergessen zu erwähnen, es wird kaum noch physische Spiele geben und das möchten die Unternehmen, damit es keinen Gebrauchtspielehandel mehr gibt, von dem sie nichts verdienen. Das ist scheiße für uns, aber ich bin da ja auch Teil davon, ne? Also ich kaufe mir auch so gut wie keine Spiele mehr physisch. Das nächste Spiel, was ich mir physisch kaufen werde, kann ich dir sagen, ist Breath of the Wild, Zelda
Tears of the Kingdom.
Und das war's. Also mehr wird das wahrscheinlich nicht sein. Also ab und zu vielleicht nochmal ein Switch-Spiel, aber für den PC seit Jahren nicht mehr physisch irgendwas.
Ich hab mir bewusst die digitale Version der PlayStation 5 geholt, also die Digital Edition. Warum? Weil ich keine Lust habe, mir weiter Schränke zuzustellen mit Videospielen, wo wir wieder beim Thema Convenience sind. Also ich sehe es ja ganz genauso und wir sind Teil des Problems, beziehungsweise wir akzeptieren diese Markthaltung und akzeptieren das Risiko, dass unsere Spiele irgendwann unspielbar sind oder weg sind oder was weiß ich.
Ja, das ist halt das Problem. Unsere Spiele gehören uns nicht mehr. Ne? Wir kaufen nur noch eine Gebrauchslizenz und das ist
Um
gut. Das
diesen,
gibt es auch in vielen anderen Sinnen, aber.
Ja, aber da ihr diesen Podcast von zwei jungen Vätern hört, uns gehört sowieso nichts mehr in unserem Leben.
Nicht mal unsere Zeit.
Es gehört alles unseren Kindern und dementsprechend müssen wir jetzt auch Schluss machen, denn da warten zwei ungeduldige junge Männer darauf, uns den Alltag zu versüßen. Euch allen wünsche ich viel Spaß gehabt zu haben beim ESC 2023. Anscheinend gibt es keinen Krieg und keine Probleme auf der Welt. Ich sitze in Schweden, hier kriegt man sowas auf jeden Fall mit.
Also ich wusste, dass es das gibt, aber ich denke mir immer, wenn das vorbei ist, denke ich mir immer, ach, das gab's noch. Das
Lords
war
of the
wieder.
Dark oder so heißt der deutsche Teilnehmer.
Weiß ich
Eine
nicht.
Hamburger Band. Nie gehört. Aber es ist auch, glaube ich, auch besser, wenn man es nie gehört hat und nie hat hören müssen. Stattdessen hört ihr hoffentlich noch mal eine alte Folge von Mehrspieler und regt euch darüber auf, wie unsachlich die zwei bis vier jungen Leute da über Videospiele sich unterhalten. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hoffen, dass ihr ja auch positive Gedanken habt zur Zukunft der Videospiele. Also nochmals, das war jetzt heute nicht so, dass wir sagen, ist alles schlecht, sondern wir schauen einfach, wo geht's hin. Und das Gute ist, und da, ich denke, weder Johannes noch ich sehen irgendwie das Ende des Zeitalters der Videospiele oder dass es irgendeine große Krise gibt. Also die Probleme, die es gibt, die sind da und da wird das Brennglas noch drauf gehalten, ganz klar. Aber auch nochmal ganz abschließend zusammenfassend, bevor ich Tschüss sage. Ich denke, durch die ganze, das Gute im Schlechten nach dieser ja, Materialkrise durch Corona und jetzt den anschließenden Krieg in Osteuropa ist, dass da wirklich wieder in den Fokus gerückt ist. Ey Leute, wir können nicht einfach irgendwie so weitermachen, sondern wir müssen überleben. Und deswegen ist es so. Also das wird dauern, bis dieser Lerneffekt da ist, sonst wäre ein Spiel wie Redfall zum Beispiel auch nicht rausgekommen. Denn das ist dieses Typische von, ach, lass uns irgend so ein Live-Service-Scheiße auf die Leute draufhauen, die Leute zahlen eh für alles und es ist ihnen alles egal. Und ich denke, da werden wir wieder ein bisschen von wegkommen. Du kannst dir nicht erlauben, dauernd so Mist rauszubringen, weil die Leute sonst einfach woanders zocken.
Ich sage da jetzt nichts mehr zu, außer auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Musik, Glory of Joanne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.